Wir haben letzte Woche begonnen, über das Heiligtum Israels oder das Bundeszelt zu sprechen. Christoph, mach mir bitte gerade mal das erste Bild rein oder Rebecca. So sah das in etwa aus. Es war ein Zelt mit einem Vorhof, umgeben von einem Zaun, stand in der Mitte des Lagers Israels und es war sozusagen Gottes Wohnung bei seinem Volk. Da war Gott sichtbar in der Feuersäule, bei Nacht in der Wolkensäule, bei Tag gegenwärtig. Das war, wir können sagen, der Treffpunkt Gottes mit seinem Volk. Und es stand im Zentrum des Lagers Israels und das ist eine wichtige Lektion für uns. Gott will im Zentrum unseres Lebens sein. Nicht nur irgendwie ein Beiwerk oder 1,5 Stunden am Sonntag und wenn es hochkommt, vielleicht noch 1,5 Stunden im Hauskreis oder in der Bibelstunde. Nee, Gott will jeden Tag im Zentrum sein unseres Lebens bei allem, was wir tun. Alles, was ihr tut, tut nicht dem Menschen, sondern dem Herrn, heißt es im Kolosserbrief. Also alles steht in Bezug zu ihm. Alles, was wir tun, ist Gottes Dienst. Alles für ihn, alles mit ihm, alles zu seiner Ehre. Dafür sind wir geschaffen worden. Das ist unsere Bestimmung. Außerhalb dieser Bestimmung, also ohne Beziehung zu Gott oder ohne Bezogenheit auf Gott hin, ohne den Fokus auf ihn, sondern selbstbezogenes, rein irdisches, materiell gesinntes Leben, das verfehlt eigentlich den Zweck, den Sinn der Existenz. Da sind wir wie Fische außerhalb des Wassers, nicht sehr heil. Ein Fisch, der nicht im Wasser ist, der flopst irgendwie so orientierungslos, atemlos herum. Der ist langsam am Sterben, weil er nicht in seiner Bestimmung lebt. Der fühlt sich wie im falschen Film, außerhalb seines Elements. Und so ist ein Mensch, der ohne Gott lebt, der nicht auf Gott bezogen lebt. Ein Fisch, der im Wasser ist, der ist heil. Dem geht's wirklich gut. Oh, wow, dafür sind meine Kiemen da. Ja klar, und meine Flossen, ja, natürlich. Das ist, wozu ich geschaffen worden bin. Ah, das ist gut. Und wie ein Mensch, der in Christus ist und durch Christus mit Gott verbunden ist, der ist in seinem Element. Der ist ein Kind Gottes, ein Kind des Königs. Er ist versöhnt und geisterfüllt und lebendig. Ah, ja, deswegen bin ich eine Person. Deswegen habe ich moralische Empfindungen. Deswegen habe ich die Fähigkeit, das Richtige und das Gute zu wählen und zu schätzen. Deswegen bin ich kreativ. Deswegen schätze ich das Schöne. Deswegen heirate ich. Deswegen habe ich Kinder. Deswegen bin ich ein Vater und ein Sohn. Deswegen liebe ich und arbeite ich und anbete ich. Ja klar, wegen ihm, weil er da ist, weil er mich geschaffen hat. All diese Dinge sind nicht irgendwie so eine sinnlose, zufällige chemische Reaktion, die irgendwo im Hirn oder sonst wo abgeht. Nee, ich als Person, mein Leben hat einen Wert und einen Zweck und ein Ziel, einen Sinn. Und der ist Gott. Gott ist unser Schöpfer. Wir sind von ihm geschaffen worden. Er ist einzigartig. Er ist das einzige nicht erschaffene Wesen in diesem Universum, das existiert. Er ist der einzig Ewige, der einzig Alleinstehende, der einzig Unabhängige. Alles andere, was existiert, ist von ihm geschaffen. Alles andere existiert nur durch ihn, nur weil er es wollte, nur weil er ihm Bestand gibt. Alles andere ist total abhängig von ihm. Dein Herz schlägt, weil er es will. Wenn er es nicht mehr will, dann fällst du tot um. Sofort. Im Hebräerbrief 1, Vers 3 heißt es über Jesus, er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Er trägt alles. Epheser 1, Vers 9 und 10. Er hat uns ja das Geheimnis seines, das heißt Gottes Willens, zu erkennen gegeben nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgenommen hat in ihm, in Jesus, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Also das ist Gottes großer Plan, alles in Christus zusammenzufassen. Und deswegen in dem Maß, in dem wir auf ihn ausgerichtet sind, fließen wir mit dem Strom des Lebens in der Bestimmung aller Existenz, in die ultimative Richtung aller Schöpfung. In dem Sinn sind wir glückliche Fische. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und das Leben und die Wahrheit. Der Weg, die Wahrheit und das Leben, so hat er es gesagt. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Aber Jesus ist das Leben in Person. In Johannes 3, Vers 36 sagt Jesus, wer an den Sohn glaubt, wer Jesus vertraut, der hat ewiges Leben. 1. Johannes Kapitel 5. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Noch irgendwelche Fragen? Ziemlich leicht verständlich, ziemlich klar, oder? Also die wichtigste Frage überhaupt ist, hast du Jesus? Und hat Jesus dich? Und welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben? Wenn du ein Bild malen würdest von deinem Leben, was dein Leben darstellt, was in dein Herz oder ein Kreis oder für die, die begabter sind als ich, vielleicht mal dir Zimmer oder eine ganze Landschaft. Wenn du ein Bild malen würdest von deinem Leben, wo ist Jesus in dem Bild? Ist Jesus im Zentrum oder irgendwo am Rand oder ist er vielleicht noch gar nicht in dem Bild? Wo ist Jesus? Du und ich und alles, was existiert, hat nur Bedeutung in dem Maße, in dem es in Beziehung mit Gott ist. Und in dem Maß, in dem es mit seinem Willen übereinstimmt. Und das Heiligtum, wenn wir das Heiligtum betrachten, das Bundeszelt ist ein symbolisches Bild für das, was Jesus für uns getan hat und für Jesus. Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und alles wurde durch dasselbe und in ihm war das Leben. Dann im Vers 14, und das Wort wurde Mensch und wohnte, wörtlich zeltete unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Jesus ist das Zelt sozusagen, ist die Erfüllung dieses Bildes im Alten Testament. Und das Heiligtum, das Bundeszelt in der Mitte des Volkes, lehrt uns eine ganz wichtige Lektion. Ist Jesus im Zentrum unserer Gemeinschaft? Ist Jesus im Zentrum deines Lebens ganz persönlich? Dort will er sein. Dort soll er sein. Denn sonst verschwenden wir unser Leben und verfehlen unser Leben und den Zweck und den Sinn und die Freude, denn am glücklichsten ist ein Fisch im Wasser. In diesem Heiligtum waren auch Gegenstände. Ich wiederhole mal kurz vom letzten Mal. Macht bitte das nächste Bild rein. Außen im Hof gab es einen Brandopferaltar und ein Waschbecken und dann in diesem Zelt gab es zwei Räume, einen größeren, der wurde das Heilige genannt und dann war da ein dicker Vorhang und der hinterste Raum wurde das Allerheiligste genannt. Im Heiligen gab es einen Tisch mit Broten, der sogenannte Schaubrotetisch und einen siebenarmigen Leuchter und vor dem Vorhang stand ein Räucheraltar, ein Weihrauchaltar. Und dann im Allerheiligsten stand die Bundeslade. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und all diese Gegenstände, jedes Detail an diesem Heiligtum, an diesem Bundeszelt ist ganz detailliert beschrieben, wie wir sehen werden. Das sagt uns auch, wir können unseren Weg zu Gott, unserer Religion, nicht selbst schnitzen. Ich meine, wir können das tun, aber wenn wir das tun, dann sind wir auf dem Holzweg. Es ist wichtig, dass wir Gottes Offenbarung beachten, wenn wir ihn kennenlernen wollen, wenn wir mit ihm leben wollen, wenn wir ihm folgen wollen. Wir können nicht so zu Gott kommen, wie wir das denken. Nicht alle Wege, nicht alle Religionen führen in Gemeinschaft, in Beziehung mit Gott. Es ist nicht egal, welchen Weg wir wählen. Wie gesagt, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und was ich interessant finde hier im Kapitel 25, wir würden, wenn wir so ein Zelt beschreiben würden, so ein Heiligtum, wir würden vielleicht zuerst mit der äußeren Struktur anfangen, mit dem Zelt und dem Zaun und dann über die Gegenstände reden, die drin sind. Oder vielleicht würde ich außen anfangen und mich von außen nach innen vorarbeiten. Aber Gott beginnt im Allerheiligsten. Mit der Gegenwart Gottes, das ist das Allerwichtigste. Er beginnt mit der Bundeslade und dem Deckel, der oben auf dieser Bundeslade drauf war, der wurde auch Sühnedeckel genannt. Das ist sozusagen der Thron Gottes in diesem Modell. Da hat Gott gewohnt und das spricht ganz besonders von dem Werk Jesu für uns. Lass uns lesen ab Vers 10 hier. 2. Mose 25, Vers 10. Ihr wisst, in Kapitel 25 und die folgenden gibt Gott dem Mose die Anweisung und die genaue Anleitung, wie das Ding ausschauen soll. Und dann später in den 30er Kapiteln wird dann beschrieben, wie sie das bauen. Also wir haben zweimal eine genaue Beschreibung, wie die Dinge ausgesehen haben. Wir nehmen es nur einmal durch. Also Vers 10. So sollen sie nun eine Lade aus Akazienholz machen. 2,5 Ellen sei ihre Länge, 1,5 Ellen ihre Breite und 1,5 Ellen ihre Höhe. Also, die Bundeslade war erstmal eine Holzbox, die 1,25 Meter mal 75 Zentimeter mal 75 Zentimeter groß war. Sie war aus Akazienholz gefertigt. Akazie ist ein dorniger Baum, der dort in der Wüste gewachsen ist. War ein sehr beständiges, sehr hartes Holz. Und dann im Vers 11 lesen wir, die sollst du mit reinem Gold überziehen, von innen und außen sollst du sie überziehen und auf ihr ringsum eine goldene Kante anbringen. Also diese Holzbox, die war vergoldet. Vers 12, gieße für sie auch 4 goldene Ringe und befestige sie an ihren 4 Füßen, und zwar 2 Ringe an ihrer einen Längsseite und 2 Ringe an ihrer anderen Längsseite. Und du sollst Stangen aus Akazienholz anfertigen und sie mit Gold überziehen. Diese Stangen stecke in die Ringe an den Seiten der Lade, damit man die Lade mit ihnen tragen kann. Die Stangen sollen in den Ringen der Lade bleiben, sie dürfen nicht von ihr entfernt werden. Also eine Box, eine goldene Box mit 4 Ringen an jeder Seite, und dadurch wurden Stangen durchgesteckt. Und mit diesen Stangen haben die Priester, die dafür abgestellt waren, diese Bundesbox getragen. Mach mal das nächste Bild rein. So ein Bild sagt bei diesen Beschreibungen oft mehr als 1000 Worte. Also sehr schematisch, so ungefähr, irgendwie hat es vielleicht ausgesehen. Niemand durfte diese Box selber berühren, deswegen diese Stangen. Im 2. Samuel Kapitel 6 stirbt der Usa, weil er es getan hat, weil er die Bundeslade berührt hat. Und das spricht von der Heiligkeit Gottes. Und dann im Vers 16 lesen wir: In die Lade aber lege das Zeugnis, das ich dir geben werde. Die Steintafeln mit den 10 Geboten. Später kam dann noch ein Topf mit Manna und der Stab von Aaron dazu. Aber erstmal waren in dieser Bundeslade, in dieser vergoldeten Holzbox Gottes Gesetz, die 10 Gebote drinnen. Und dann als nächstes wird die Deckplatte beschrieben. Die wurde auch der Sühnedeckel genannt. Hier ab Vers 17. Dann sollst du eine Deckplatte aus reinem Gold herstellen. War ganz schön wertvoll, ne? 1,25 Meter mal 75 mal 75. Ne, 1,25 Meter mal 75. Was, wurde nicht gesagt, wie hoch sie war. Aber eine ganz schöne Platte aus massivem Gold. War ganz schön wertvoll. Und das ist genau der Punkt. Jesus ist wertvoll. Und das, was Jesus für uns getan hat, ist wertvoll. Du sollst eine Deckplatte aus reinem Gold herstellen, 2,5 Ellen sei ihre Länge und 1,5 Ellen ihre Breite, und mache 2 goldene Cherubim. In getriebener Arbeit sollst du sie machen an den beiden Enden der Deckplatte. Und zwar sollst du einen Cherub am Ende hier und einen Cherub am Ende dort machen. Aus einem Stück mit der Deckplatte sollt ihr die Cherubim machen an ihren beiden Enden. Also hier hat man noch goldene, massive Engelstatuen, was immer die Cherubim genau waren. Wir haben zuletzt am Dienstag begonnen, das Buch Hesekiel zu studieren, und da haben wir die Cherubim gesehen. Also es ist eine sehr schematische Darstellung, die wir hier sehen. In Hesekiel wird beschrieben, die hatten 4 Gesichter und also sehr abgefahrene Wesen. Ich weiß nicht, ob ich erwarte, dass sie, wenn wir sie einmal in der Ewigkeit sehen werden, wirklich so aussehen, oder ob diese Bilder nur etwas darstellen sollen, eine Wahrheit über ihr Wesen ausdrücken sollen. Aber auf jeden Fall waren Cherubim irgendwelche Engelwesen, Wächter. Wir könnten sagen, vielleicht die Leibwächter Gottes, obwohl er keine braucht, oder die Garde Gottes. Wir sehen in Hesekiel da diesen Streitwagen Gottes, ein Bild für ihn als den Herrn der Herrscher, der im Gericht kommt. Und die Cherubim, diese Wesen, trugen den Thron Gottes in dieser Vision. So wie die Gallier in Asterix und Obelix ihren Chef, den Majestix, immer auf dieser Platte herumtragen. Vers 21, lege die Deckplatte oben auf die Lade, in die Lade aber sollst du das Zeugnis legen, das ich dir geben werde, die 10 Gebote. Und dort werde ich dir begegnen, und von der Deckplatte herab zwischen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was ich dir für die Söhne Israel auftragen werde. Also das ist der Treffpunkt Gottes, der Thron Gottes unter seinem Volk. Sein Thron unter seinem Volk. Gott ist der Schöpfer, Gott ist der Herrscher über alles. Er gibt allem ihr Sein. Es ist seine Position. Er ist der Herr. Er ist der König. Und das soll auch seine Position in unserem Leben sein. Er will der Herr sein. Er will der Chef sein in deinem Leben, der das Sagen hat. Nicht dein Diener, nicht dein Animateur oder dein Masseur, der dich irgendwie so nach deinen Wünschen massiert, wo sie gerade kitzelt, der dein Leben irgendwie bereichern soll oder bespaßen soll. Nee, Gott, Jesus stellt einen Herrschaftsanspruch auf dein Leben. Und wenn er nicht dein Herr ist, dann ist er auch nicht dein Gott, sondern bist du selbst ein Gott oder irgendein anderer Götze, für den du lebst. Die Frage ist, hast du dieses Verhältnis mit ihm geklärt? Ist das klar für dich? Darf er dir sagen, wo es lang geht in deinem Leben, und folgst du ihm, egal was er sagt? Ja, egal was er dir sagt, folgst du ihm nach. Lass uns nicht vergessen, dass er der König des Universums ist. Und ja, wir dürfen seine Kinder sein, Königskinder. Wir dürfen ein ganz besonderes, intimes Verhältnis zu ihm haben. Und das ist sehr wunderbar. Aber trotzdem ist er der König, ist er der Vater. Und wir wollen ihm die gebührende Ehrfurcht und den gebührenden Respekt erweisen und dem gebührenden Gehorsam ihm entgegenbringen. Erstens wegen dem, wer er ist, zweitens auch wegen dem, was er für uns getan hat. Und davon spricht diese Bundeslade mit dem Versöhnungsdeckel. Das ist ein Bild für Jesus. Ich finde es interessant, also ist jetzt keine neutestamentliche Erkenntnis oder so, was im Neuen Testament über diese Bundeslade gesagt wird. Aber ich finde es interessant, dass diese Bundeslade aus Holz ist, das von Gold umhüllt ist. Also aus etwas sehr Gewöhnlichem, das mit was sehr Kostbarem, Herrlichem eingehüllt ist. Das hat mich so daran erinnert, was für eine Kombination Jesus ist. In Jesaja Kapitel 11, im Vers 11 haben wir eine messianische Prophetie über den Messias, über Jesus. Und da steht, ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Also ein Nachkomme Isais, des Vaters von König David. Und Jesaja gebraucht hier das Bild von einem Baumstumpf. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Also eine messianische Prophetie, die über Jesus spricht und spricht hier über seine Menschlichkeit, über seine menschliche Herkunft in dem Bild eines Baumstammes, eines Holzes, wenn wir so wollen. Also mich hat diese Lade aus Holz an die Menschlichkeit von Jesus erinnert. Und dann Gold spricht von unendlichem Wert. Gold ist heute noch der Goldstandard, ist heute noch der Standard für Wert, für Herrlichkeit, auch für Königsherrschaft, Königsherrlichkeit. Und alles im Allerheiligsten, in diesem hintersten Raum, in dem Bundeszelt, war aus Gold gefertigt und vergoldet. Vielleicht ist es ein Bild von seiner Göttlichkeit, daran hat es mich erinnert zumindest. Jesus war eine Kombination aus 100% Mensch und 100% Gott. Das war sein Wesen. Ich finde es auch interessant, dass der Sühnedeckel oder Versöhnungsdeckel oben, dass der aus reinem Gold bestand. Für mich spricht es davon, dass die Versöhnung mit Gott, dass die Sühne unserer Schuld, die uns von Gott trennt, die Erlösung aus unserer Entfremdung von Gott, aus der Sklaverei, der Sünde, allein Gottes Werk ist. Da ist nichts Menschliches dran, kein menschlicher Anteil. Wir können es nur annehmen, wir können uns nur beschenken lassen damit. Wir nennen das auch Gnade. Und das ist der Unterschied zwischen dem biblischen Christentum und allen Religionen, menschengemachten Religionen, auch christlichen unter Anführungszeichen Religionen. Alle Religionen sagen nämlich, du musst dich zu Gott hinarbeiten. Du musst deine Schuld abarbeiten, wie immer das dann auch genau aussieht. Das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen, dass du gute Werke tust, dass du Almosen gibst, dass du betest und fastest und Bibel liest oder Koran liest oder irgendwelche sonstigen Schriften liest, dass du Wallfahrten machst nach Mekka oder Maria irgendwo, dass du 5-mal am Tag dich im Gebet niederwirfst oder jeden Sonntag in die Kirche gehst und zur Beichte gehst und dann 10-mal Vater unser betest zur Buße oder dass du meditierst oder irgendwelchen Göttern opferst und wenn du ein Hinduist bist, hast du jede Menge zu tun, da gibt es nämlich tausende Götter. Und in manchen Religionen, manche Götter verlangen sogar Menschenopfer oder dass die Menschen in den Dschihad ziehen und andere in die Luft sprengen und sich selbst aufopfern, um irgendwie den Himmel zu erlangen, irgendwie Gott zu gefallen. Also kann ganz unterschiedliche Formen annehmen, Religiosität. Auf jeden Fall, es hängt von dir ab. Du hast das Problem, du bist nicht gut genug für Gott, du bist ein Sünder, du bist nicht vollkommen, du hast nicht immer so gelebt, wie du solltest und du weißt es, dein Gewissen bezeugt dir das und deswegen musst du es auch wieder gut machen. Du musst diese Schuld, das Schlechte in deinem Leben wieder irgendwie aufwiegen durch Gutes oder irgendwie abarbeiten durch irgendwelches Tun oder Leiden oder Entbehrung oder Fasten, was immer es ist. Es hängt von dir ab. Das Problem ist natürlich, du wirst nie gut genug werden für Gott. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Es ist der Maßstab. Und auch wenn du dich noch so sehr bemühst, Gutes zu tun, wirst du gleichzeitig auch immer wieder Böses tun und immer wieder sündigen. Also sündigst in Gedanken und deinen Einstellungen, in Worten, in deinen Werken. Und so bist du gefangen in diesem religiösen Hamsterrad der religiösen Werke. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, natürlich, das schaffst du gar nicht in einem Leben. Deswegen musst du immer wieder neu geboren werden, reinkarniert werden in dieser Welt und es immer wieder versuchen und dich immer wieder hocharbeiten, bis du es dann endlich perfekt hinkriegst und dann sagen sie, dann darfst du in das Nichts eingehen. Wow, was für eine Hoffnung. Das Beste, was du erwarten kannst, ist nichts. Wow, das ist, was ich mir schon immer gewünscht habe, eine Null zu sein. Das ist genau das, was das Leben reich macht und schön macht. Nichts. Aber was für eine grausame Religion. Und dann gibt es Bettler in Indien, die sich selber die Hände abschneiden oder die Beine abschneiden, sich verstümmeln, damit sie bessere Bettler sein können, damit sie sich hocharbeiten können ins Nichts. Fürs nächste Leben. Das Problem ist natürlich, jedes Baby fängt wieder neu an. Jedes Baby ist genauso blöd wie jedes andere und genauso ein Sünder wie jedes andere. Also scheinbar hat sich noch nie jemand was mitgenommen. Ich habe noch nie einen perfekten Menschen getroffen und das zeigt uns schon, dass diese Religion völlig falsch ist. Völlig falscher menschlicher Versuch, irgendwie sich zu Gott hinzuarbeiten. Und du bist im ewigen Hamsterrad in diesem Denken. Und im katholischen und ich glaube auch in der islamischen Theologie gibt es sowas, da wird gesagt, du musst nach dem Tod dann im Fegefeuer noch weiter leiden und deine Schuld abbüßen, bis du dann irgendwann völlig gereinigt bist und endlich zu Gott hinkommst. Aber auf jeden Fall, es liegt an dir. Eigentlich musst du dich selbst erlösen. Das ist, was alle Religionen dieser Welt dir sagen. Die biblische Lösung, die wahre Lösung des Problems ist eine ganz andere. Die Bibel sagt uns ganz klar, du bist nicht gut genug für Gott und egal was du tust oder nicht tust, wirst du nie gut genug für ihn werden. Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. So sieht es aus, auf uns allein gestellt. Das, was wir uns redlich verdient haben, ist die Hölle und sonst gar nichts.
Aber weil Gott uns liebt, hat er das für uns getan, was wir nicht selbst tun konnten. Er wurde in Jesus einer von uns. Und er hat ein sündenloses, perfektes Leben gelebt, was wir nicht leben können. Und dann hat er am Kreuz unseren Platz, deinen Platz und meinen Platz, den Platz des Sünders eingenommen. Er hat sich da unsere Schuld zurechnen lassen. Er hat die Konsequenz für unsere Schuld auf sich genommen. Er ist an unserem Kreuz gestorben. Er hat an unserem Kreuz die Hölle für uns erlebt. Er war das über die tausende Jahre zuvor prophezeite Lamm Gottes, das die Schuld wegnimmt. Aber da er unschuldig war, der unschuldige Gott, ist er nicht im Grab geblieben, sondern wie er es verheißen hat, er ist am dritten Tag auferstanden. Und Jesus lebt. Er ist hier erlebt und er bietet dir Vergebung deiner ganzen Lebensschuld. Vergebung von all dem, was du je verbockt hast. Die Lüge und den Hass, Diebstahl, der Ehebruch, die Unzucht, der Egoismus, der Materialismus, deine Habsucht, der Neid, die Eifersucht, die Lieblosigkeit, der Geiz, deine Gleichgültigkeit Gott gegenüber, all diese Dinge, deine ganze Lebensschuld, bietet dir Vergebung als Geschenk an. Und nicht nur Vergebung, sondern wir werden auch bekleidet mit seiner Gerechtigkeit, heißt im Neuen Testament, mit diesem perfekten, sündenlosen Leben, das er gelebt hat. Das wird uns zugerechnet. Wir bekommen die Gotteskindschaft geschenkt und mit Christus, in Christus, allen geistlichen Reichtum, den der Himmel für uns hat. Himmel, ein siegreiches Leben, Segen von Gott. Nicht, weil du es verdienst. Du verdienst es nicht, das ist genau der Punkt. Sondern weil Jesus es für dich verdient hat. Nicht wegen dem, was du getan hast oder nicht getan hast, sondern wegen dem, was Jesus für dich getan hast und weil du dich ihm anvertraust. Das ist die eine Bedingung, die einzige Bedingung, dass du das Geschenk annimmst. Ein Geschenk, was du nicht annimmst, sondern irgendwo ins Eck stellst, davon hast du nichts. Du musst es auspacken. Dann ist es dein, dann bringt es dir was. Und so ist es mit dem Geschenk Jesu. Und du nimmst es an durch Vertrauen. Durch Vertrauen auf Jesus statt Vertrauen auf dich selbst. Vertrauen auf sein gerechtes Leben und seinen Tod für dich statt deine Selbstgerechtigkeit. Dass du ihn, deinen Herrn und Gott und Retter sein lässt. Das ist die eine Bedingung, dass es für dich wirksam wird, dass es für dich persönlich gilt. Persönliche Frage dazu natürlich, hast du das schon getan? Oder bist du noch immer stolz und selbstgerecht und versuchst dich noch immer selbst zu erlösen und zu Gott hinzuarbeiten und dir irgendwas von Gott zu verdienen? Dann bist du noch immer auf dem Holzweg. Spricht natürlich auch direkt unsere Gesetzlichkeit an. Gesetzlichkeit ist nicht unbedingt der Versuch, uns selbst zu erlösen. Das haben die meisten von uns hoffentlich verstanden. Aber Gesetzlichkeit ist in der Regel der Versuch, sich Segen von Gott zu verdienen. Also Segen von Gott, nicht wegen ihm, sondern wegen mir. Und das ist so in uns drin. Also dieses Denken, weil ich 3 Kapitel in der Bibel gelesen habe und du nur 1, mag Gott mich jetzt irgendwie mehr als dich. Ich bin irgendwie ein bisschen geistlicher. Ich habe 3 Kapitel gelesen, ich. Und Gott wird mich mehr segnen. Und weil du heute stille Zeit gemacht hast, heute Morgen und gebetet hast und ich nicht, nimmt Gott dich ein bisschen mehr an und mich heute nicht so. Und dann diese ganzen menschlichen Ideen, weil du nicht tanzt oder nicht rauchst oder keine Hosen trägst und weil du kananäisch redest, hast du irgendwas gut bei Gott. Und der andere, der es nicht tut, der ist irgendwie unten durch bei Gott. Mann, und wenn ich einen guten Tag hatte, wenn ich früh aufgestanden bin und Zeit mit Gott verbracht habe und eine gute Tat getan habe, wow, dann darf ich mit Zuversicht vor Gott kommen. Und dann darf ich wirklich erwarten, dass Gott meinen Tag segnet. Aber Mann, wenn ich verpennt habe und keine Zeit mit Gott verbracht habe, sondern aus dem Haus gehetzt bin und dabei noch mein Kind angeschrien hat und dann auf der Fahrt in der Arbeit geflucht habe, dann will Gott nichts von mir wissen. Dann kann ich nicht einfach so mit Zuversicht in seine Gegenwart treten, weil dann fühle ich mich nicht würdig. Oder dann muss ich erstmal ein paar Tage wieder brav sein und meine stille Zeit halten und Bibel lesen und beten. Und dann vielleicht kann ich wieder mit Zuversicht zu ihm kommen. Kennt ihr dieses Denken? Ich glaube, jeder kennt das. Das ist so in uns drin. Aber es ist nicht die Wahrheit. Gott segnet dich nicht wegen dir, sondern Gott segnet dich wegen Jesus allein. Nicht wegen dem, was du getan hast, sondern nur wegen dem, was Jesus getan hat. Nicht aus Werken, sondern aus Gnade allein. Und wenn du auf die Nase fällst und es bekennst, kannst du wieder aufstehen und gleich mit Zuversicht, mit Freimut vor den Thron Gottes kommen und mit seiner Hilfe rechnen, mit seinem Segen rechnen. Mit Zuversicht in seiner Gegenwart leben. Und ja, natürlich werde ich beschenkt, wenn ich in der Bibel lese, weil es ist Gottes Wort, es ist meine geistliche Nahrung, es tut mir gut. Aber nicht wegen mir, nicht wegen meiner Leistung, sondern das Wort Gottes tut mir gut aus sich selbst. So wie die Nahrhaftigkeit in der Nahrung liegt und nicht in meinem Kauen. Und ich sage, boah, ich habe die Medizin genommen, boah, ich habe mich geheilt. Nein, hast du gar nicht. Die Wirkung liegt in der Medizin, nicht in deinem Kauen. Du nimmst es einfach an. Und ja, im Gebet werden wir beschenkt und gesegnet und erfüllt und verändert, ganz einfach, weil wir Zeit mit Gott verbringen und dafür sind wir geschaffen. Und ja, Jakobus sagt uns, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Aber das ist alles nicht dein Verdienst, wenn Gott uns gibt, wenn Gott uns beschenkt. Es ist Gottes Güte, es ist Gottes Gnade. Also der Punkt ist, ich lese nicht in der Bibel, weil ich muss, sondern weil ich will. Wow, ich habe Gottes Wort, wie reich bin ich. Wie beschenkt, was für ein Segen. Ich darf Gott kennenlernen und ich will Gott kennenlernen. Und ich bete nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Wow, ich habe Zugang zu Gott. Ich darf meine Augen zum Schöpfer erheben, zum allmächtigen Gott und ich darf sagen, Papa, wow. Was für ein Vorrecht. Und ich evangelisiere, ich erzähle anderen von Jesus, nicht weil ich muss, sondern weil ich will. Weil ich will, dass noch mehr Menschen kommen und ihn anbeten, weil ich ihn liebe und weil ich weiß, dass er jeden Menschen liebt und nicht will, dass irgendjemand verloren geht. Nicht um mir irgendwas zu verdienen, noch eine Kerbe, jetzt habe ich wieder einen bekehrt, kann ich ja sowieso nicht. Ja, Strich in meiner Bibel. Punkt bei Gott, Sternchen bei Gott gewonnen. Nee, überhaupt nicht. Mein Stand vor Gott, meine Annahme bei Gott ist sola gratia, Gnade allein und sola fide, durch Glauben allein. Und der Glauben ist aus sola scriptura, also aus der Schrift allein. Und es ist solus Christus, Christus allein. Das ist, was wir feiern im Reformationsjahr, dieses Jahr. Es ist Jesus allein. Und davon spricht die Bundeslade mit dem Sühnedeckel. In der Bundeslade drin lagen die 10 Gebote Gottes, das Gesetz. Was macht das Gesetz? Das Gesetz klagt uns an. Seht ihr, das Gesetz halten ist nicht der Weg zur Erlösung, weil niemand kann es perfekt halten. Jakobus sagt uns, wer ein Gesetz bricht, ein einziges, ist ein Gesetzesbrecher geworden. Der ist am ganzen Gesetz schuldig geworden. Römer 3, Vers 20, aus Gesetzeswerken wird kein Mensch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist der Zweck des Gesetzes. Das Gesetz ist ein Spiegel, das mir zeigt, wie hässlich ich bin. Dass ich erkenne, wie schuldig ich bin, dass ich ein Sünder bin, damit ich dann zu Jesus laufe, um von ihm Vergebung und Versöhnung geschenkt zu bekommen. Also in diesem Bild, wenn Gott von seinem Thron über der Bundeslade in die Box reinschaut, in die Bundeslade reinschaut, was sieht er? Die 10 Gebote, die uns anklagen. Unsere Schuld, erinnert an unsere Schuld, klagt uns an. Und seht ihr, deswegen war dieser Sühnedeckel obendrauf auf der Bundeslade. Und einmal im Jahr, am Versöhnungstag, ist der hohe Priester ins Allerheiligste hineingegangen. Ihr könnt im 3. Mose Kapitel 16 das alles genau nachlesen. Einmal im Jahr ist der hohe Priester am großen Versöhnungstag in das Allerheiligste hineingegangen, durch diesen dicken Vorhang. Und er ist reingegangen mit einem Blut, mit dem Blut des Sühneopfertieres, das vorher geopfert wurde an dem Brandopfer oder an dem Opferaltar draußen. Dieses Opfertier musste makellos sein. Sie haben diesem Tier die Hand aufgelegt, haben die Schuld des Volkes bekannt, der hohe Priester hat es getan. Und dann wurde dieses unschuldige, stellvertretende Opfertier geschlachtet. Also der Priester hat für sich und seine Familie einen Stier als Opfer dargebracht und dann für die Gemeinde, für das Volk einen Bock. Da kommt unser Wort Sündenbock her, übrigens. Und dann ist der hohe Priester mit diesem Blut des Opfertieres, das Blut steht für das Leben dieses Tieres, also es hat das Leben gegeben für der Unschuldige, hat das Leben gegeben für den Schuldigen. Mit diesem Blut ist er in das Allerheiligste hineingegangen und hat es 7-mal auf diesen Sühnedeckel auf der Bundeslade drauf gespritzt. Und die Sünde, das Gesetz, das uns anklagt, wurde bedeckt durch das Blut, durch das Leben dieses unschuldigen, stellvertretenden, makellosen Opfers. Und dadurch war Gemeinschaft mit Gott für kurze Zeit möglich. Und das ist das Bild, was Gott seinem Volk über hunderte, tausende Jahre eingeimpft hat. Bild für Jesu Opfer für uns. Er hat sein sündenloses Leben am Kreuz für uns gegeben. Das ist alles eine Vorbereitung auf Jesus hin. Hebräer 10, Vers 4 lesen wir, unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünde wegnehmen. Konnte nur zudecken, kurz. Aber in Johannes 1, wisst ihr, zeigt Johannes der Täufer auf Jesus und hat gesagt, seht, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Die Schuld von allen Menschen, die es wollen, die es annehmen wollen. Also Jesus, er ist das wahre Opfer Gottes, das Gott dem Abraham auf dem Gipfel des Berges Moria, Golgatha, derselbe Berg, tausende Jahre zuvor verheißen hat, wo Gott zu ihm gesagt hat, Abraham, Gott selbst wird sich ein Opfer ersehen. Jesus war nicht nur ein Lamm, ein Tier, sondern Jesus ist wirklich einer von uns geworden. Und er ist zu unserem Opfer geworden. Aber Jesus ist auch unser Hohepriester. Jesus erfüllt all diese prophetischen Bilder aus dem Alten Testament. Wie gesagt, der Hebräerbrief ist der beste Kommentar für all diese Stellen. In Hebräer 9, Vers 11 und 12 Da lesen wir, Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, hineingegangen. Also er spricht hier von dem Himmel. Das Allerheiligste ist ein Bild für den Himmel, für den Wohnort Gottes. Also Jesus ist mit seinem Opfer in den Himmel gegangen und hat sein Opfer vor Gott, den Vater, gebracht. Hier, ich habe mein sündenloses Leben, menschliches Leben gegeben am Kreuz für ihre Schuld. Und dann heißt es hier weiter in Hebräer 9, und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, seinem eigenen heiligen Leben, das er für uns gelebt hat, ist er ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Ein für alle Mal. Nicht jedes Jahr ein neuer Versöhnungstag, sondern jeder Tag ist Versöhnungstag für uns. Es ist vollbracht. Und sein Opfer hat unsere ganze Schuld vor Gott bezahlt und beglichen. Dieses Heiligtum, dieser hinterste Raum, wir schauen hier nach vorne in dem Bild, da seht ihr das, dieser hinterste Raum, das Allerheiligste, das war durch einen dicken Vorhang abgetrennt. Werden wir noch sehen. Also konnte es nicht in Gottes Gegenwart kommen. Da war Trennung wegen deiner Schuld. Das hat der dicke Vorhang symbolisiert. Aber als Jesus am Kreuz rief, es ist vollbracht, wisst ihr, was passiert ist? Da ist dieser Vorhang von im Tempel damals, ja nach dem Heiligtum kam, aber da ist dieser Vorhang von oben nach unten in zwei gerissen. Nicht von unten nach oben, waren nicht die Menschen, die das gemacht haben, sondern Gott von oben nach unten hat diesen Vorhang zerrissen und Gott hat verkündigt, Tag der offenen Tür. Der Weg zu Gott ist frei. Weg in die Gemeinschaft mit Gott ist frei. Und Hebräer 4 sagt, und jetzt können wir mit Zuversicht, mit Freimut in die Gegenwart Gottes treten, vor seinem Thron der Gnade. Und zwar dürfen wir das tun, nicht nur, wenn wir brav waren, sondern genau dann, wenn wir Hilfe brauchen, wenn wir es nötig haben. Auf der Grundlage von dem, was Jesus für uns getan hat, allein aus Gnade, aus unverdienter Gunst, wegen einem unverdienten Geschenk, das Jesus uns gemacht hat. Weil Jesus unseren Platz eingenommen hat an unserem Kreuz, den Platz des Sünders, dürfen wir mit ihm seinen Platz einnehmen, den Platz des Kindes, den Platz des Sohnes. Und wir dürfen mitsitzen auf seinem Thron. Weil der Vater Jesus behandelt hat, als hätte er mein Leben gelebt, kann er mich jetzt so behandeln, als hätte ich Jesu Leben gelebt, ohne ungerecht zu sein dabei. Schlag mit mir auf Johannes Evangelium Kapitel 20. Zum Abschluss. Johannes Evangelium Kapitel 20. Nach der Kreuzigung Jesu, Jesus ist gestorben am Kreuz für uns, er hat ausgerufen, es ist vollbracht, er wurde in ein Grab gelegt. Und hier, das ist der Auferstehungsbericht von Johannes. Wir lesen ab Vers 11. Maria Magdalena steht hier vor dem leeren Grab. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich vornüber in die Gruft und sieh zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Sie hatte dieses Bild, zwei Engel, dazwischen wahrscheinlich noch die blutigen Leinentücher von Jesus, wo Jesus gelegen hatte. Ich glaube, sie sieht hier ein Bild von dem Sühnedeckel, ein Bild von dem Versöhnungstag. Es ist vollbracht. Der Weg zu Gott ist frei, Leute. Nicht wegen uns, sondern wegen Jesus. Und der Schlüssel für ein gesegnetes, freudiges, reiches, christliches Leben, auch für geistliches Wachstum, ist genau das, Gottes Gnadenthron, der Sühnedeckel Jesus. Nicht Religiosität, nicht Selbstgerechtigkeit, nicht Gesetzlichkeit, nicht eigene Leistung. Der Weg zu Gott ist frei. Der Vorhang ist offen. Näht ihn nicht wieder zu in eurem Denken oder in eurem Fühlen. Vertraut auf Jesus allein. Der Apostel Paulus hat an seinen jungen Lehrling Timotheus geschrieben, im 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 1, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und ich möchte es für dich und mich ganz persönlich wiederholen. Du sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Amen. Lieber Vater, wir sind so dankbar, dass wir aus Gnade leben dürfen. Aus der Vergebung heraus, aus der Gemeinschaft heraus mit dir. Dass wir zuerst Sabbat haben, dass wir zuerst ruhen dürfen mit dem, was du für uns getan hast. Gemeinschaft genießen dürfen, Segen erwarten dürfen und dann aus dieser Gemeinschaft, aus dem Allerheiligsten rausgehen dürfen und gute Werke tun und dienen und mit dir zusammenarbeiten, all diese anderen wunderbaren Dinge. Aber du hast es vollbracht, du allein. Und darüber freuen wir uns heute Morgen. Und ich möchte auch beten, wenn irgendjemand hier ist, der das noch nicht für sich persönlich angenommen hat, dass heute der Tag ist, dass du Blindheit wegnimmst, dass wir geistlich klar sehen und dass jeder hier sieht, dass er dich braucht, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns befreist von jeder Form von Gesetzlichkeit, jeder Form von Selbstvertrauen, von selbstgerechter Religiosität. Denn wir erkennen, du bist der Weg. Du hast den Weg in die Gemeinschaft mit Gott freigemacht, du allein. Und alles, was wir tun können, ist es mit Dankbarkeit und Freude annehmen. Ich möchte dir Gelegenheit geben, wenn du hier bist und du es noch nie für dich persönlich angenommen hast, Gelegenheit, jetzt eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, ich will mich dir anvertrauen, Jesus. Ich habe es verstanden. Ich bin ein Sünder, ich brauche dich. Und ich will mich dir anvertrauen, ich will dich einladen und dich annehmen. Gibt es irgendjemanden, der das tun will, dann heb einfach deine Hand als Zeichen. Einfache Sache zwischen dir und Gott, ein einfaches Gebet. Du sagst, Jesus, ich habe es kapiert. Ich bin schuldig, ich bin getrennt von Gott und ich brauche dich. Ich glaube, dass du mein persönliches Opfer warst. Ich glaube, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Und ich nehme dich an. Ich vertraue mich dir an. Ich setze mein Vertrauen von mir selbst weg auf dich allein. Und sei du jetzt mein Herr. Und mein König in meinem Leben. Wenn du diese Herrschaftsfrage nicht geklärt hast in deinem Leben, dann tu das jetzt, da wo du bist, in deinem Herzen. Wenn Jesus nicht dein Herr ist, dann ist er nicht dein Gott. Lass uns volle Sache machen mit ihm. Mit voller Hingabe, mit vollem Vertrauen auf ihn. Allein leben. Hey, dann sind wir Fische im Wasser. Das ist heil, das ist gut. Dann leben wir unsere Bestimmung. Zu seiner Ehre. Amen. So segne euch der Herr. Die Gnade des Herrn sei mit euch.